Einen schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass eher mehr da sind als beim ersten Mal. Sonst ist ja immer die Gefahr, wenn man dreimal kommt, wenn dann beim dritten Mal die Zahl derer, die kommen, deutlich abgenommen hat, dann hat man ja den Eindruck, man hat irgendetwas falsch gemacht. Wenn zumindest die Zahl gleich bleibt, das ist ja doch auch ein schönes Zeichen. Wer die Vorträge nachhört, der hat den Nachteil, dass er die schönen Bilder nicht sieht. Aber irgendeinen Benefit muss es ja auch haben, wenn man wirklich vor Ort ist. Die, wo die ersten zwei Abende schon erduldet haben, die wissen, es geht hier ziemlich kompakt zu. Es ist nicht so sehr erbaulich, sondern historisch. Da leiden meine Studenten am Anfang auch immer drunter, weil sie denken, ja, da müsste doch jetzt ein bisschen mehr Geistliches kommen. Aber für mich kommt das Geistliche dann, wenn man das Historische verstanden hat. Und Sommerakademie heißt ja auch, dass man zunächst mal über Dinge nachdenkt. Und das Glauben und Hoffen und so weiter, das kann man dann in die anderen Veranstaltungen dann auch wieder tun. Ich mache am Anfang, der erste Abend ging ja um den Anfang der Schrift, nämlich Offenbarung. Dass es überhaupt eine Schrift gibt, hängt damit zusammen, dass Gott sich offenbart, und wir haben darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass Gott sich offenbart, wie Gott sich offenbart, um deutlich zu machen, das, was wir in der Schrift haben, ist ein Abbild, ist verdichtete Offenbarung, ist sozusagen etwas Zweites und nicht das Erste. Und das ist mir auch sehr wichtig. Nochmal die Zusammenfassung: Offenbarung ereignet sich erstens, weil Gott in Kontakt mit dem von ihm geschaffenen Geschöpfen bleiben will. Das heißt, Offenbarung basiert auf Gottes freiem Entschluss, mit uns Menschen zusammen zu sein, obwohl wir Menschen von Anfang an vor Gott davonlaufen und eigentlich immer die Tendenz haben, uns in die Büsche zu schlagen, wortwörtlich, wenn sie an Genesis-Geschichte Adam und Eva denken. Offenbarung ereignet sich dadurch, dass Gott sein Dasein, also dass es überhaupt Gott gibt, und Mitsein, das heißt, dass Gott sein Volk begleitet, dass Gott mit seinem Volk unterwegs ist, in geschichtlichen Ereignissen erkennen lässt. Das heißt, die Tatsache, dass wir so etwas wie Heilsgeschichte konstruieren können, dass wir ein Verständnis dafür haben, dass Geschichte nicht eine endlose Wiederholung des Gleichen ist. Und das ist das Geschichtskonzept in der antiken Welt viel häufiger als unser, das nennt man lineares Geschichtskonzept, also eine Vorstellung, dass die Geschichte und die Wirklichkeit einen Anfang hat und dann immer geordneter Prozess auf ein Ziel hinläuft. Und Ziel heißt auf Griechisch Telos, darum nennt man das eben einen teleologischen Prozess, also einen, der auf dieses Telos, auf dieses Ziel hinläuft. Das ist etwas, das in der Welt überhaupt erst durch die biblische Offenbarung ein Stück weit verankert wird. Das traditionelle, klassische Denken, das zum Teil auch in asiatischen Religionen bis heute fungiert, ist, dass die Welt in Unordnung ist und sich sozusagen zurückpendelt in einen Zustand der Ordnung, der dann wieder durchgerüttelt wird. Dann gibt es sozusagen Chaos, und das Chaos sortiert sich dann langsam wieder zurück in die Ordnung. Aber das ist die ewige Wiederkehr des Gleichen. In der Bibel kehrt die Heilsgeschichte niemals an den Anfang zurück. Die Vollendung des neuen Jerusalem ist nicht einfach ein Zurück ins Paradies, sondern durch die Geschichte wird alles mehr und reicher, spannender und wahrscheinlich auch schöner. Offenbarung ereignet sich, weil Gott zu besonders beauftragten Menschen redet und durch sie seinen Willen, wir haben darüber geredet, wir haben die Willensoffenbarung, also die Gebote, Torah, und seine Absichten, Stichwort Prophetie, kundtut, weil Gott Anteil nimmt am Ergehen seines Volkes. Das heißt, Gott gibt nicht nur Weisungen von oben, dekretiert von oben, legt Dinge fest und die anderen haben das dann zu tun, sondern Gott lädt sein Volk ein, im Gespräch mit ihm zu sein, im Austausch mit ihm zu sein. Gott reagiert auf die Klagen, auf die Bitten, auf die Sorgen, auf die Nöte seines Volkes. Das heißt, Gott lässt sich zum Handeln motivieren. Und wir haben das dann eben auch in der Heiligen Schrift, dass wir nicht nur Texte haben, wo Gott etwas zu uns sagt, du sollst dieses tun oder ihr sollt dieses wissen, sondern dass wir auch etwas zu Gott sagen, in den Psalmen zum Beispiel. Und auch diese Worte, die wir zu Gott sagen, Gottes Wort werden und Teil der Heiligen Schrift geworden sind. Und in Jesus kommen diese vier Offenbarungsweise zusammen. Er bringt Gottes Heilswillen für alle Menschen zur Erfüllung. Und so kann man sagen, oje 3L, das Evangelium vollendet, das ist jetzt einer zu viel, das Evangelium vollendet Gesetz und Propheten. Und man kann, das wird oft so dargestellt, dass Jesus und die Offenbarung, die in Jesus geschieht, die Mitte der Zeit ist. Und das bedeutet, das Alte Testament ist ein Buch der ständig wachsenden Erwartung, wie das der berühmteste Alttestamentler in Deutschland im 20. Jahrhundert gesagt hat, ein Buch der wachsenden Erwartung. Gerhard von Rath, für den, der das wissen will, war Alttestamentler in Heidelberg. Und er macht deutlich, das Alte Testament entwirft sich ständig auf Zukunft. Das Ende des Alten Testaments ist noch nicht im Alten Testament. Und im Neuen Testament, da spiegelt sozusagen alles, was Jesus getan hat. Das ist gleichsam Erinnerung und Projektion auf Jesus. Da geht es nicht um Erwartung, sondern um diese Mitte der Zeit. Das heißt, es ist eher Rückblick und der einzige Ausblick dann auf die Parousie, auf das Wiederkommen Jesu, ist nicht die Wiederkunft eines, den man nicht kennt. Also im Alten Testament wartet man ja auf den Messias, den man noch nicht kennt. Die neutestamentliche Gemeinde wartet auf den, den sie kennt. Das ist also nicht dieses Erwarten, sondern eher ein Wiedererwarten. Aber das wäre ein anderes Thema. Das hatte ich das letzte Mal am Schluss noch gezeigt. Das lasse ich jetzt einfach noch mal ganz kurz durchlaufen als Wiederholung. Ausgangspunkt, Gott redet, Gott handelt, diese zwei großen Weisen der Offenbarung. Und wir haben das gemacht, Menschen hören Gottes Wort als Wort Gottes, Menschen erleben Gottes Handeln und diese beiden Dinge sind miteinander in Beziehung. Dadurch entsteht aus mündlicher Tradition irgendwann schriftliche Tradition. Gott schreibt seine Worte auf, das haben wir bei den 10 Gebote. Menschen schreiben Gottes Wort auf, also die Dignität dessen, die besondere Würde dessen, was geschrieben ist. Aus diesen Erfahrungen und Begegnungen mit Gott entstehen Erzählungen. Aus den Schriften werden sozusagen mehr Schriften, und auf das gehen wir heute nochmal genauer ein. Diese Schriften bewähren sich in der Gemeinde. Wir haben darüber gesprochen, dass wir in der Bibel sozusagen von der Textgeschichte her 1400 Jahre abdecken, wenn wir von der Offenbarungsgeschichte her denken, nahezu oder mehr wie 2000 Jahre Offenbarungsgeschichte, die da auf diesen Seiten verdichtet werden. Wir haben dieses Element, dass dieses Handeln Gottes begleitet wird von menschlichem Gebet, Klage, Fürbitte, Dank, Lobpreis. Aus Einzelschriften werden Sammlungen heiliger Schriften, aus Einzelgeschichten wird Heilsgeschichte. Das sind die zwei großen, wenn Sie jetzt sozusagen an der Uni wären, würde ich sagen, Master Narratives. Das sind die Großerzählungen, die in der Postmoderne hinterfragt und angegriffen werden. Das sind gleichsam sinnstiftende Erzählungen, die dem Menschen seinen Platz in der Welt, in der Geschichte, im Kosmos, wenn Sie so wollen, zuweisen. Und weil der Mensch sich heutzutage schwer damit tut, einen Platz zugewiesen zu bekommen, darum ist die gegenwärtige Geistesströmung, nennt man Dekonstruktivismus, das heißt diese großen Erzählungen von Heilsgeschichte, von Gottes Ordnungen, die werden dekonstruiert, die werden zerlegt und ein Stück weit versucht auch zu widerlegen, um ihnen ihren autoritativen Charakter zu nehmen. Und aus all dem entsteht dann das, was wir Kanon nennen. Und dieses kleine Wort Kanon, ich habe mir überlegt, soll ich jetzt auf das eingehen oder soll ich eher nicht darauf eingehen, dachte, aber das ist so ein Wort, das wir immer verwenden. und wahrscheinlich viele nicht wirklich etwas damit anzufangen wissen. Wir haben ja das letzte Mal besprochen, relativ detailliert, am Beispiel von Jeremia, wie aus Gottes Begegnungen zuerst der Einzelschrift wird, wie dann im Umgang mit dieser Schrift schon zur Zeit von Jeremia diese Einzelschrift eine größere Einzelschrift wird und aus diesen Einzeltraditionen dann zum Schluss das Jeremia-Buch entsteht. Aber jetzt haben wir eine heilige Schrift. Wie kommt es eigentlich, dass wir 39 alttestamentliche und 27 neutestamentliche Bücher haben? Wer hat die zusammengestellt? Wann wurden die zusammengestellt? Gab es da irgendein Konzil, irgendeinen Beschluss? Wer, wann, wie, wo? Das sind so Fragen, die man sich zu wenig stellt, und da versuche ich heute Ihnen noch das eine oder andere zu sagen. Das ist etwas mühsam, gebe ich zu, also im Sinne von kompliziert, aber Sie haben ja bisher gut mitgemacht, von daher gehe ich davon aus, Sie ertragen das heute Abend auch. Und anyhow, es ist der letzte Abend, also Sie sind mich dann los und ich bin Sie los und alles ist gut. Also, was heißt Kanon? Wenn wir vom Kanon der Heiligen Schriften sprechen, aber Sie merken, es gibt auch einen Kanon der klassischen Literatur, einen Kanon der klassischen Musik. Also Kanon ist ein Wort, das man in verschiedenen Zusammenhängen verwenden kann. Etwas ist kanonisch, da könnte man Goethe dazu rechnen, wenn man an die deutsche Literatur denkt, oder Hölderlin, oder vorhin haben wir es von Mörike gehabt. Also Kanon sind offensichtlich so etwas wie Listen. Und das ist auch das ursprüngliche Wortbedeutung. Das griechische Wort kana heißt eigentlich Schilfrohr. Und dieses kana ist bereits ein hebräisches Wort. Und dieses hebräische Wort heißt ursprünglich eben auch Rohr, wird aber verwendet im Sinne von Messrohr, Maßstab, Waage, Balken. Also ein Kanon ist etwas, an dem man sich orientieren kann und der Orientierung gibt, wie ein Maßstab oder ein Messrohr. Die zweite Bedeutung, die dann daraus abgeleitet wird, ist schlicht Liste. Eben eine Liste heiliger Bücher, eine Liste der wichtigsten Komponisten oder der wichtigsten deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller und so weiter. Die nächste Beobachtung: In der Bibel selbst kommt das Wort in der heutigen Bedeutung, nämlich in der Sinne von abgeschlossene Sammlung oder Liste der heiligen Schriften, überhaupt nicht vor. Also der Kanon ist etwas, das erst sozusagen nach der Bibel als Einzelschrift, nach den biblischen Schriften entstanden ist. Das ist der Konzept, das den einzelnen biblischen Schriften übergestülpt wird, wenn man so will, aber nicht etwas, das man direkt in der Bibel sehen kann. Also wir haben ja in der Bibel keine Liste. Das sind die 66 Bücher, die zur Heiligen Schrift gehören. So fängt zwar ihr Lutherbibel an, und viele, also die meisten Bibelausgaben haben ja ein Inhaltsverzeichnis, wo die Bücher aufgezählt werden, aber das haben ab dem 16. Jahrhundert Buchdrucker und Herausgeber, Verlage gemacht. Das steht nicht in der Bibel selber. In der kirchlichen Sprache, also das bedeutet ab dem 2. Jahrhundert, das 1. Jahrhundert rechnet man als neutestamentliches Zeitalter, weil man davon ausgeht, dass die letzten neutestamentlichen Schriften um 100 geschrieben wurden. Und dann fängt die Zeit der Kirche an. Also die Zeit der Kirche fängt schon vorher an, aber dann haben wir kirchliche Literatur, die erste frühchristliche Literatur nach dem Neuen Testament. Da haben wir ab dem 2. Jahrhundert dann die Wendung, da spricht man vom Kanon des Glaubens oder dem Kanon der Wahrheit. Und damit ist die... Was war das? Möhre? Böschi kann mit den Nicht-Macs so schlecht umgehen. Ja, komm schon mal, geschwind. Ja. Na? Der mag mich nicht. Was ist denn noch? Gut, wunderbar. Kanon des Glaubens, Kanon der Wahrheit, und damit ist die gültige, überlieferte Weise des Glaubens gemeint, aber noch nicht eine Sammlung oder eine Liste der biblischen Bücher, die man als heilige Schriften anguckt. Und als Fachbegriff für die Sammlung der heiligen Schriften, die normativ sind, also die die Norm vorgeben, kanonisch bedeutet dann eben so viel wie gültig oder normativ für alle, ist das Wort erst für die Mitte des 4. Jahrhunderts bezeugt, also sehr, sehr spät. Und manche sagen dann ja, überhaupt erst in dieser Zeit wurde der Kanon festgelegt und vorher wusste man überhaupt nicht, was Heilige Schrift ist. Das ist in der Form falsch, aber richtig ist, dass wir diese Sprache vom Kanon erst in der Zeit haben. Und endgültig als kirchliche Lehre festgeschrieben, welche Bücher zum Kanon gehören, auf einem Konzil, das de facto für alle gelten soll, wurde es überhaupt erst in den Streitigkeiten der Reformationszeit, in dem nämlich die katholische Kirche in ihrem ersten großen Konzil in Trient als Reaktion auf die protestantischen Kirchen festgelegt haben, welche Bücher zum Kanon gehören. Und da gehören bei der katholischen Kirche bis heute die Apokryphen dazu, also 1. Makkabäer, 2. Makkabäer, Jesus Sirach, Judith und so weiter. Diese Bücher wurden kanonisiert. Darauf haben dann die ersten christlichen Bekenntnisse, das zweite helvetische Bekenntnis, die haben dann ebenfalls in ihren Bekenntnissen aufgenommen, welche Bücher heilige Schrift sind. Und bis heute, nur, dann schließen wir das ab, nur bis heute gibt es in den unterschiedlichen Kirchen unterschiedliche Kanonlisten. Also vor allem die frühen Nationalkirchen, die im Osten des Römischen Reiches und in Afrika entstanden sind, die koptische Kirche, die syrische Kirche, die armenische Kirche, die äthiopische Kirchen, die haben alle einen Kanon, der leicht von dem abweicht, was die evangelischen oder die katholischen haben. Also von daher, nicht alle christlichen Traditionen haben 66 Bücher, aber die wichtigsten Bücher haben alle. Also da ist eine, in manche Sammlungen fehlt 2. und 3. Johannesbrief. Wenn Sie das mal anschauen, das sind 2 Postkarten. Also von der Größe her, wenn die fehlen, da fehlt nicht so ganz schrecklich viel. Und die meisten haben dann noch etwas mehr. Das Buch, das am heftigsten umstritten war und in ganz vielen Handschriften immer fehlt, also wir haben viel mehr Handschriften ohne die Offenbarung als mit der Offenbarung. Also mit der Offenbarung hat sich die Kirche immer schwer getan. Und es gibt mehr kirchliche Traditionen, die die Offenbarung eher nicht im Kanon haben als wir. Gut, machen wir weiter. Ich habe gesagt, diese späte Entwicklung bedeutet nicht, also dass wir den Begriff Kanon erst zu spät haben, bedeutet nicht, dass wir nicht vorher schon Listen hätten, welche Bücher als heilige Schrift gelten. Aber heilige Schrift ist noch etwas Offenes. Wir stellen uns als Buch immer das vor, was wir in der Hand haben, wenn wir eine Bibel in die Hand nehmen. Das heißt, ein Buch im modernen Sinn. In der biblischen Zeit bis ins 2. Jahrhundert gab es aber nur Schriftrollen. Und bei Schriftrollen ist diese Vorstellung, dass was dazugehört, eine ganz andere, weil man einfach eine Rolle mehr dazulegen kann. Also wenn da jemand, jüdische Synagogengemeinde zur Zeit von Jesus, wenn die ihren Bücherschrank hat, wo ihre heiligen Schriften drin sind, dann sind da 5 Rollen drin für die 5 Bücher Mose, dann sind da Schriftrollen drin für die einzelnen Geschichtsbücher, die großen Propheten haben je ihre eigene Rolle, die 12 kleinen Propheten wären auf einer Rolle. Das heißt, da liegen mehrere Rollen nebeneinander und nicht wie bei uns zwischen 2 Buchdeckeln genau festgelegt, was reinkommt. Deswegen ist auch die Reihenfolge der biblischen Bücher gar nicht so festgelegt, wie wir heute die festlegen, weil wenn Sie die als Einzelrollen haben, entsteht gar nicht die Vorstellung, wie bei uns, Jesaja kommt zuerst und dann kommt Jeremia und Hesekiel und Daniel, wobei da natürlich auch eine chronologische Reihenfolge dahinter steht. Das macht also Sinn. Aber wir müssen uns klar machen, man redet in der biblischen Zeit eigentlich nur von heiligen Schriften oder von einer heiligen Schrift. Und grundsätzlich gibt es keinen Beschluss oder eine Vorstellung, ja, jetzt ist die Zeit der heiligen Schriften vorbei und jetzt gibt es keine mehr. Also wer legt eigentlich fest, dass es keine heilige Schrift mehr gibt? Ich habe da das erwähnt, die Wendung heilige Schrift kommt im Alten Testament selber überhaupt nicht vor. Eben, Thomas hat vorher zitiert, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Da denken wir oft an die Bibel als Gottes Wort, das meines Fußes Leuchte ist. Aber der Psalmist hat natürlich noch keine Bibel vor sich. Für ihn ist es dieses von Gott kommende Wort, das gesprochene Wort, das bei Psalm 119 ist deutlich, dass die Tora einschließt. Also der hat schon die fünf Bücher Mose und wahrscheinlich auch das eine oder andere Prophetenbuch, aber noch keine Bibel, wie wir sie kennen. Und von daher fehlen diese Wendungen auch noch in der Bibel selber. Wir haben diesen ältesten Beleg für dieses Heilig im Zusammenhang mit einem Schriftwerk im ersten Makkabäerbuch. Das bringt uns in die Zeit von ungefähr 120 vor Christus, also 120 Jahre bevor Jesus geboren wird. Er schreibt von heiligen Büchern, die im Tempel von Jerusalem zu finden sind. Im zweiten Makkabäerbuch haben wir dann heiliges Buch und wir haben das ja auch im Neuen Testament. Manchmal wird die Schrift sagt oder die Schriften sagen, also Einzahl und Mehrzahl, das wird relativ freihändig gehandhabt. Und die erste Liste, die wir haben, welche Bücher eigentlich zur heiligen Schrift bei den Juden zählen, finden wir bei dem jüdischen Historiker Josephus, der um 95 nach Christus schreibt, also ungefähr in der Zeit, in dem die meisten Ausleger annehmen, dass das Johannesevangelium auch entstanden ist. Und er zählt die Bücher des heutigen Alten Testaments, der jüdischen Bibel auf, aber nur deswegen, weil das immer ein Buch war, wo er den Nichtjuden, er schreibt in Rom für ein römisches Publikum, wo er diesem Publikum erklären muss, warum es bei den Juden so viel weniger Bücher gibt als bei den Heiden. Weil die Griechen, die haben ja Vielzahl von Literatur, die haben ganz viele Historiker hervorgebracht. Und Josephus muss nun ein Stück weit entschuldigend erklären, wie kommt es eigentlich, dass es bei den Juden nur 22 Bücher gibt. Also die Juden zählen ihre Bücher so, dass die Zahl 22 herauskommt. Wir Protestanten zählen das so, dass sozusagen 39 rauskommt. Das hängt damit zusammen, dass die 12 kleinen Propheten im Judentum gelten als eine Schrift. Bei Jeremia zählt Klagelieder dazu und so weiter. Und 22 war deswegen so wichtig, weil das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat. Das war so ein Stück weit der Grund dahinter. Eine Sammlung der Schriften, die für Israel als Wort Gottes galten, gab es jedoch schon früher als Josephus, aber nicht als Liste, wo die einzelnen biblischen Bücher genannt werden. Und zwar, ich mache jetzt den zweiten Punkt, erkennt man das an solchen Wendungen wie Gesetz und Propheten, das sie in Matthäus 5,17 haben und an viele andere Stellen im Neuen Testament, wenn Jesus sagen will, was ist seine Bedeutung, was ist seine Funktion? Dann sagt er, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und indem er Gesetz und Propheten sagt, meint er im Grunde genommen die gesamte Überlieferung, die gesamte geheiligte Tradition seines Volkes. Wir haben dann ein einziges Mal im Neuen Testament, dass das ausgedehnt wird auf eine dritte Form in Lukas 24, das ist das Kapitel der Emmaus-Jünger, die Jünger, also der Auferstandene begegnet ja zwei Jüngern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Die beiden Jünger erkennen den auferstandenen Jesus nicht. Sie fangen an, mit ihm zu reden. Er sagt, ja, was guckt ihr so miese, Petrik, was ist euch passiert? Und sie sagen, ja, bist du der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, was da in Jerusalem passiert ist? Erzählen ihm dann seine eigene Geschichte. Und Jesus fängt dann an, und das ist das, was Lukas hier schreibt, Jesus fängt dann ihnen an, von Gesetz und Propheten und den Psalmen auszulegen, dass der Messias leiden muss. Aber auch hier wird deutlich, Gesetz, Propheten, Psalmen, das gilt als die gesamte jüdische Schrift bezeugt, dass sozusagen sein Wirken oder ja, verweist auf ihn. Und darum haben wir diese zusammenfassende Wendungen, und die älteste Form dieser zusammenfassenden Wendungen, wo man von Gesetz und Propheten und den übrigen Schriften spricht, die haben wir im Sirachbuch. Deswegen, Sie merken, das sind jetzt fast alles Belege aus den Apokryphen. Das sind Texte, die wirklich, wie Luther gesagt hat, gut und nützlich zu lesen, zwar der Heiligen Schrift nicht gleich zu achten, aber fürs historische Verständnis ganz wichtig. Denn diese Texte sind ja entstanden, ganz grob, zwischen 200 vor Christus und der Geburt von Jesus. Das heißt, sie bilden die Brücke zwischen dem, was wir heute als Altes Testament bezeichnen, und dem Neuen Testament. Und darum gehören die Apokryphen eigentlich in die Bibel. Niemand soll der Bibel haben ohne Apokryphen. Weil so entsteht der Eindruck, wenn wir eine protestantische Bibel nehmen, entsteht der Eindruck, Gott hat bis Esra und Nehemia geredet. Das ist sozusagen der alttestamentliche Kanon. Der hört dann irgendwann im Jahr 400 auf. Dann macht Gott 400 Jahre Pause. Und fängt dann 400 Jahre später mit Jesus wieder an. Wenn wir aber die Apokryphen mit bedenken, selbst wenn die einen etwas abgestuften Status haben, Wert haben, dann zeigt sich daran, dass diese Offenbarungsgeschichte weitergeht und auch diese Zeit ja Gott sein Volk begleitet hat und versorgt hat. Und da im Anfang von Jesus Sirach finden Sie den ersten Beleg. Die andere Sache, und da gehen wir jetzt etwas detaillierter drauf ein, das war die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, wie kommt es eigentlich, dass Jeremia nun nicht alleine dasteht, sondern Jeremia zusammengesammelt wird und zusammengeordnet wird mit Jesaja, anderen Prophetenbüchern. Also wie entsteht aus Einzelschriften eine Sammlung von Schriften, die dann am Ende zum Kanon wird? Und da ist ein Beispiel, das ich Ihnen vorstellen muss. Sehen Sie, in Liebenzell ist es so, da hängt hinten immer überall Uhren. Da wird man ständig, da hängt auch eine, klein und bescheiden, aber die hat 7:30. Da habe ich also noch richtig viel Zeit. Ha? Jeremia, also wenn Sie etwas über Schriftwerdung erfahren wollen in der Bibel, das Buch, wo einem am meisten Informationen gibt, ist in der Tat Jeremia. Jeremia hat darüber nachgedacht und hat darüber auch etwas geschrieben, oder diejenigen, die uns das Jeremia-Buch in seiner Fassung geschrieben haben, die wir jetzt haben, die geben uns Einblick, wie entsteht ein Prophetenbuch. Das haben wir in dieser Form bei keinem anderen Prophetenbuch. Und von daher merken Sie, alle meine Beispiele fast sind aus Jeremia. Und das ist wieder so eine typische Situation. Jeremia tritt vor das Volk, provoziert, indem er sagt, wir müssen die Stadt den Babyloniern ausliefern oder die Stadt wird zerstört werden. Dieses Zitat Jeremia zu den Oberen und allem Volk: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dies alles, was ihr gehört habt, weissagen sollte. Also er macht deutlich, das ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern das ist das, was mir Gott als Botschaft aufgetragen hat. gegen diese Stadt. Dieses Haus, das ist der Tempel gemeint, und gegen diese Stadt. So bessert nun eure Wege und euer Tun und gehorcht der Stimme des Herrn eures Gottes, so wird den Herrn auch gereuen das Übel, das er gegen euch geredet hat. Und dann gibt es Streit im Volk. Wer das Jeremia-Buch kennt, weiß, Jeremia wurde mehrfach mit dem Leben bedroht. Manche wollten diesen Störenfried einfach ausschalten. Er wurde ja dann in diese trockene Zisterne geworfen und so weiter. Also Jeremia war beständig bedroht, weil er eben Zerstörung, Gericht angekündigt hat. Aber da fehlt jetzt einiges, oder nicht einiges, aber ein paar Verse. Dann geht es in Vers 16 weiter. Da sprachen die Oberen und das ganze Volk zu den Priestern und Propheten. Und zwar die Priester und Propheten, also die anderen Propheten, die wollten Jeremia zum Schweigen bringen. Die sagen, jetzt redet der Stänker der schon wieder gegen den Tempel, das ist eigentlich Gotteslästerung, was Jeremia macht. Die Oberen und das Volk, also da merken Sie, das ist so der Zwiespalt zwischen Priester da und den Laien auf der anderen Seite. Dieser Mann ist des Todes nicht schuldig, denn er hat zu uns geredet im Namen des Herrn unseres Gottes. Und es standen auf etliche von den Ältesten des Landes und sprachen zu dem versammelten Volk. Und das ist jetzt etwas, was wir sehr selten in der Bibel haben, aber was sehr wichtig ist, weil das diese Zusammenhänge darstellt, zur Zeit Hiskias des Königs von Juda. Das ist jetzt ungefähr 100 Jahre vorher. Also Hiskia, wir sind jetzt in der Zeit von Josia. Das ist die Zeit von Hiskia, das ist im 8. Jahrhundert. Zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, war ein Prophet, Micha von Moreschet. Der sprach zum ganzen Volk Juda, so spricht der Herr Zebaoth, Zion wird wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Und diesen Vers haben wir bis heute im Buch des Propheten Micha, in Micha 3,12. Sie merken, die Ältesten des Landes sagen hier nicht, aber das steht doch geschrieben beim Prophet Micha. Ob sie den Micha als Prophetenbuch vor sich haben oder ob die Botschaft von Micha als eine mündliche Botschaft im Umlauf war und gesammelt war, das wissen wir nicht. Wichtig ist, diese Botschaft galt zumindest bei manchen im Volk als autoritativ, als gültig, auf die man sich beziehen kann, um einen Punkt zu machen in so einer geistlichen oder theologischen Auseinandersetzung. Damals hat Micha geredet und ließ ihn den Hiskia, der König von Juda, und das ganze Juda deswegen töten. Also die Frage, nur weil er Gericht angekündigt hat, hat es zur Folge gehabt, dass er getötet werden soll oder zum Schweigen gebracht wurde, so wie jetzt Jeremia zum Schweigen gebracht werden sollte? Nein, fürchtete er nicht vielmehr den Herrn und flehte zu ihm. Wir wissen ja, bei Hiskia war das erste Mal, dass wir so etwas wie große Reform erleben. Einer der Könige, der versucht, das Volk als Ganzes auf den Weg des Gehorsams zurückzuführen. Da reute auch den Herrn das Übel, das er gegen sie geredet hatte, wir aber würden großes Unheil über uns bringen. Also da merkt man, diese Ältesten ringen darum, hört auf den Propheten, dann wenden wir das schlimmste Unglück ab. Was wir daraus lernen für unsere Frage ist, dass wir in der Bibel einige Hinweise haben, nicht allzu viele, wo spätere Texte bereits auf die älteren Texte zurückgreifen und darauf hinweisen, damals hat Gott schon so und so gesprochen. Und in den ganz späten Büchern, vor allem Chronik, Esra und Nehemia, die ja zeitlich wirklich am Ende des alttestamentlichen Kanons stehen, da haben wir dann auch diese Wendung, wie geschrieben steht in, was wir in den frühen Propheten zum Beispiel noch nicht haben. Und daraus merken Sie, aus diesem, wer zitiert was, daraus entsteht so ein Geflecht von Schriften, die zusammengehören, die aufeinander bezogen sind. Und wer Jeremia liest, der will auch Micha lesen, der will auch Jesaja lesen Und so entstehen diese Sammlungen der Heiligen Schriften. Ich habe bereits erwähnt, dass in der jüdischen Tradition, die auch, also Luther und die protestantische Tradition dann lange Zeit vertreten hat, da wurde gesagt, das Alte Testament kommt mit Esra und Nehemia zum Abschluss. Für die jüdische Tradition endet das Wirken des Heiligen Geistes, die Inspiration hört auf mit Maleachi. Warum? Weil die jüdischen Gelehrten, die das Wirken des Heiligen Geistes mit Maleachi beenden wollten, sicher sein wollten, dass das Neue Testament nicht Teil der Heiligen Schrift wird. Die haben die Grenze nach vorne verlegt. Diese Entscheidung, dass mit Maleachi, dem letzten der Propheten, die inspiratorische Wirkung Gottes endet und die Heilige Schrift zu einem Ende gekommen ist, wurde im jüdischen Volk von jüdischen Gelehrten getroffen, in einer Zeit, als sich das Judentum bereits gegen das Christentum formieren musste, sich abgrenzen musste. Und dann wurde festgelegt, der Heilige Geist hört mit Maleachi auf. Deswegen sind auch die Apokryphen, die wir jetzt als Apokryphen bezeichnen, nämlich Sirach um 200, die Makkabäerbücher um 120, die waren ihnen schon viel zu dicht am Neuen Testament. Und da hätte man viel weniger deutlich eine klare Linie ziehen können. Und so wurde festgelegt, das endet mit Esra und Nehemia. Das hat Luther übernommen. Das war keine kluge Entscheidung, meine ich. Aber ich will Ihnen zeigen, dass die Vorstellung, dass mit Esra und Nehemia offenbarungsgeschichtlich in der Tat etwas zum Abschluss gekommen ist und man sieht, dass sich da etwas verändert, das lässt sich zeigen, das machen wir jetzt als nächstes. Ganz kurz für die, die sozusagen nicht so ganz bibelsattel, also geschichtsbiblisch sattelfest sind, müssen sie auch nicht sein, meine Studenten müssen es sein. Wann war Esra und Nehemia, was beschreiben die? Das ist die Zeit Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus, zur Zeit, Sie merken, das sind diese Abkürzungen, die wir im akademischen Leben verwenden, zur Zeit des persischen Herrschers Artaxerxes. Sie wissen, die alttestamentliche Welt wird zuerst geprägt von den Assyrern als einem großen Reich, dann von den Babyloniern mit Nebukadnezar als der wichtigsten Gestalt und dann werden die Babylonier abgelöst von den Persern und die Perser regieren dann bis Alexander der Große das persische Reich überwindet, also von 539 bis 332 ist Israel und das jüdische Volk Teil der persischen Großmacht und unter dem ersten persischen Herrscher Kyros darf ja das Volk aus dem babylonischen Exil zurück ins Heilige Land, das sogenannte Kyros-Edikt, das am Anfang, am Ende vom zweiten Chronikbuch steht und am Anfang von Esra noch einmal wiederholt wird, wer von seinem Volk ist, der ziehe hinauf. Und dann entsteht diese Provinz Juda. Darum sagen wir bis heute, heißen die Menschen, die in der Provinz Juda zu Hause sind, das sind die Judäer oder eben die Juden. Bis dahin spricht man von den Israeliten. Man darf nicht sagen, Mose war Jude, passt nicht. Das ist das Volk Israel und aus dem Volk Israel wird in der persischen Zeit diese Provinz ein ganz kleiner Teil, was übrig geblieben ist von diesem großen Reich Davids. Wenn Sie das auf einer Karte anschauen, wohin die zurückgekehrt sind nach dem Exil, das ist Jerusalem in der Mitte und dann 20 Kilometer in jede Himmelsrichtung, das war's. Also wahrscheinlich ist der Landkreis Böblingen, Tommy, weißt du das, fast so groß, 40 Kilometer so in jede Richtung, wahrscheinlich sogar größer. Also mehr war diese persische Provinz Jehud, wo die Jehudim, und daraus werden eben die Juden, wohnen und zu Hause sind, mehr war das nicht. Und erst dann bei den Makkabäern im 2. Jahrhundert erobern sie für eine kurze Zeit noch einmal weitere Gebiete. Also wir haben hier Esra und Nehemia, eine ganz kleine Gemeinde. Jerusalem hatte damals 3.000 bis 5.000 Einwohner. Ich sage immer, ungefähr wie Liebenzell heute, wo Liebenzell sich ja auch Stadt nennt, Hochschulstandort. Und in diesem Buch Esra und Nehemia, das ist auch noch wichtig zum Verstehen, in der jüdischen Tradition sind Esra und Nehemia ein Buch. Das haben erst die Christen in zwei Teile geteilt. Also Esra und Nehemia im jüdischen Kanon wird das als ein Buch gezählt und die Kapitel werden auch durchgezählt. Also da hätten Sie dann Esra 23 zum Beispiel am Ende. Wenn Sie in Ihrer Lutherbibel nach Esra 23 schauen, haben Sie Schwierigkeiten. Und da fängt es damit an, im Jahr 1 des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit sich das Wort des Herrn aus dem Mund des Jeremia erfülle, den Geist des Kyros. Erste Beobachtung, bei Esra haben wir von Anfang an diesen Bezug auf andere biblischen Bücher. Darum geht es mir. Da wird auf Jeremia verwiesen und das Buch berichtet, dass sich eine Prophezeiung von Jeremia nun erfüllt hat. Und in Esra 5 lesen wir, dass Haggai, der Prophet, und Sacharja, der Sohn des Iddo, die Propheten, weissagten im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war, über die Judäa in Juda und in Jerusalem. Auch hier Rückverweise auf bereits bestehende Traditionen, heilige Schriften, aber nicht mehr selber den Anspruch, Prophet zu sein. Wir haben diese Wendung, da habe ich schon darauf hingewiesen, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Das ist ein Zeichen, dass hier schon ältere Schriften vor uns liegen und wir haben darüber gesprochen, wenn wir Mose, den wir nicht genau datieren können, das sind rund 1000 Jahre, liegt Mose, oder 800, wenn man die jüngere Datierung annimmt, rund 800 Jahre liegen zwischen Mose und Esra. Dann haben wir bei Esra, Sie sehen, 3.10, nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel, und dann wird berichtet, dass der Opferkult und der Tempelkult eingerichtet wird nach der Ordnung Davids, dann werden Psalmverse zitiert. Das heißt, wir haben nicht nur den Verweis auf Mose und auf die Propheten, sondern auch auf die Psalmen. Das heißt, wir sehen hier schon diese drei großen Gruppen von heiligen Schriften, Torah, Propheten und Psalmen. Und dann kommt dieser Esra, zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und wenn Sie aufmerksam Ihr Bibel lesen und sozusagen diese chronologischen Dinge immer etwas im Hinterkopf behalten, dann werden Sie sehen, hier haben wir zum ersten Mal einen Schriftgelehrten. Esra ist kein Prophet mehr. Im ganzen Esra- und Nehemia-Buch gibt es diese Wendung, das Wort des Herrn geschah zu mir, nicht mehr. Und wir finden das auch nirgends im Neuen Testament. Der letzte, wo das noch einmal gesagt wird, ist Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer gehört im Neuen Testament, er ist der letzte Prophet des Alten Testaments. Er ist sozusagen der, der die Tür aufmacht zu dem, was neu kommt, nämlich das Reich Gottes. Aber diese Wendung, das Wort des Herrn geschah zu mir, gibt es im Neuen Testament nicht. Sondern wir haben von Esra an Schriftgelehrte, die mit dem Wort Gottes umgehen und das Wort Gottes anwenden und auslegen. Das heißt, Gott hat sein Volk 800 Jahre lang Propheten gesandt und nun ist, wenn man so will, alles gesagt. Und nun geht es darum, das, was Gott seinem Volk gesagt hat, anzuwenden und Gott kann aufhören, ständig mit Offenbarungen nachzujustieren, wenn man so will. Das Volk ist gleichsam erwachsen geworden. Also Esra ist nicht mehr Offenbarungsempfänger, sondern Schrifterklärer. Und es wird dann mehrfach wiederholt. Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Sie merken, jetzt haben wir so etwas wie eine erste Form von kanonischen Texten, also im Sinne von normativen Texten. Wir haben noch keine Liste, wo Esra abhaken könnte, was gehört dazu. Zumindest haben wir die nicht überliefert. Aber es ist eindeutig von den Namen, die hier genannt werden, von den Beziehungen, die hier genannt werden, dass da im Grunde alles das draufsteht, was wir auch als die Hauptbücher des Alten Testaments bezeichnen würden. Und nun gilt es, diese zu erforschen und anzuwenden. Wenn Esra etwas durchsetzen will, dann ist Esra nicht derjenige, der wie Jeremia ins Tor tritt und sagt, wenn ihr nicht gehorcht, kommt Gottes Gericht, sondern Esra und Nehemia ebenfalls, die müssen A, beten. Wir haben in Esra und Nehemia jeweils in Kapitel 9 diese großen Gebete, die aus der Geschichte Israels Lehren ziehen und so versuchen, das Volk zu bewegen, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Und wir haben die Argumentation mit den Ältesten des Volkes. Das heißt, der Prophet hört auf, Prophet zu sein, der als Stimme Gottes auftritt, und er wird zum Schrifterklärer, zum Ratgeber, zum Lehrer. Und das ist ein anderer Umgang mit der Schrift. Nun wird die Schrift erklärt und nicht mehr einfach neue Schrift geschrieben. Und den schönsten Text, der ist jetzt etwas lang, der steht dann in Nehemia 8, der spielt für Luther und die protestantische Tradition eine ganz große Rolle, denn was, das ist so Examenslernstoff, müssen die Studis können. Das ist der erste Predigtgottesdienst, von dem wir wissen. Das ist sozusagen zum ersten Mal etwas, wo es zugeht wie in einer lutherischen Kirche. Wir haben diese Situation, eine Sache muss entschieden werden, und dann heißt es, das ganze Volk versammelte sich einmütig auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Wir sind also in Jerusalem. Das ganze Volk, also wenn das jetzt 1000 waren, dann waren das schon sehr viel, die sich da versammelt haben. Also das sind jetzt keine Millionen oder Hunderttausend. Ich habe gesagt, Jerusalem hatte vielleicht 3.000 bis 4.000 Einwohner zu der Zeit. Und dieses Volk, das sich da versammelt, was eben dann vor allem die Erwachsenen sind, die noch gehen können, die baten Esra, den Schriftgelehrten, er möge das Buch der Weisung des Mose bringen. Das heißt, die Tora des Mose, die der Herr Israel geboten hatte, da brachte Esra, der Priester, die Weisung vor die Versammlung, vor Mann und Frau und vor jeden, der zu hören verstand. Das ist jetzt wieder wichtig. Mann und Frau. Unsere moderne Bibelübersetzungen schreiben ja jetzt überall, wo es heißt, liebe Brüder, steht jetzt immer liebe Brüder und Schwestern. Das hat schon auch seine Berechtigung, weil in der Tat ja immer auch die Frauen mitgemeint sind. Das Problem ist allerdings, dass es in der Bibel ein paar Stellen gibt, wo die Frauen ausdrücklich erwähnt sind. Und die kriegt man dann immer mit, wenn jetzt jedes Mal, wo einfach nur das generische Maskulin verwendet wird für alle Männer oder alle Brüder, dann merkt man gar nicht, wenn wirklich die Frauen extra genannt werden. Und darum ist es hier wichtig, diese Verlesung der Tora, die findet wirklich vor Männern und Frauen statt. Die Frauen nehmen teil und sind aktiv beteiligt. Also jeder, der zu hören verstand, am Tag 1 des 7. Monats, und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag. Also wenn Sie schon wieder das Gefühl haben, jetzt geht es auf 9 zu, jetzt müsste eigentlich Feierabend sein, nehmen Sie sich ein Beispiel hier. Vom ersten Tageslicht, das wäre also morgens um 6 bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen, die es verstehen konnten, und die Ohren des ganzen Volks waren auf das Buch der Weisung gerichtet, damit ist die Tora gemeint, und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man für diesen Anlass errichtet hatte, und neben ihm standen zu seiner Rechten, und dann kommen ganz viele Leviten, und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Sie sehen, der erste Predigtgottesdienst. Da haben wir eine Kanzel, die ist erhöht über dem Volk. Das Volk sieht den Redner gut. Der wichtige Unterschied, Esra steht mit vielen Kollegen da oben. Das ist ein demokratisches Gremium. Das ist nicht mehr der einzelne sozusagen Gottesmann. Das ist die Befreiung von diesem Ich-Syndrom und diesem, was ich als Elia-Syndrom bezeichne. Wir lesen ja gerade Elia. Dieses Ich allein bin übrig geblieben. Wie viel Unheil in der Kirchengeschichte entsteht dadurch, dass manche Fromme meinen, sie allein sind übrig geblieben und alle anderen sind schon längst abgefallen und aus dieser Vereinzelung dann viele Torheiten entstehen. Gott erklärt Elia, ich habe mir 7000 übrig gelassen, du bist mitnichten der Einzige. Und auch wenn wir das Gefühl haben, ja, wir sind nur noch sozusagen ein kleines Häuflein, mitnichten, die Zahl ist immer größer, weil Gott dafür sorgt. Aber ich finde es schön, dass Esra wird zwar erwähnt, aber er steht im Kreis seiner Kollegen, seiner Brüder und es zeigt, keiner hat die Wahrheit für sich allein gepachtet. Und eine gute Gemeinde lebt davon, dass die Schrift von vielen ausgelegt wird. Vor den Augen des ganzen Volks und so weiter. Und das Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Also Sie sehen, da ist auch schon sowas wie Liturgie. Im Gottesdienst steht man auf, sagt Amen bei bestimmten Wendungen und so weiter. Und sie verneigten sich mit dem Angesicht zur Erde. Dann geht es weiter. Und jetzt werden wieder die alle aufgezählt. Und dann heißt es ausdrücklich, die Leviten unterrichteten das Volk in der Weisung, während das Volk an seinem Platz blieb. Wie muss man sich das vorstellen? Esra liest den Text vor und dann gehen die Leviten, bilden quasi im Volk Kleingruppen, so würde man das heute nennen, setzen sich da quasi mit 50 oder 60 in einen Kreis und erklären, was das heißt. Und sie lasen aus dem Buch, aus der Weisung Gottes, Abschnitt für Abschnitt wurde dann erklärt und sie leiteten zum Verstehen an und man verstand, was vorgelesen wurde. Und Nehemia und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterrichteten, sprachen zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Trauert nicht und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte der Weisung gehört hatte. Wer sich wirklich dem Wort Gottes aussetzt, der entdeckt sehr viel in seinem eigenen Leben, das eigentlich nicht so ist, wie es sein sollte. Und wer sich wirklich klar macht, er steht mit dieser Schuld und mit diesem Versagen dem lebendigen Gott gegenüber, dem können durchaus die Knie zittern und er kann weinen. Also das ist die Reaktion, die das erzeugt. Aber Esra, guter Psychologe, geht, esst Fettes. Und trinkt Süßes. Ich hoffe, ich kriege mein Nutella-Glas heute. Das wurde mir das letzte Mal versprochen. Und gebt davon denen ab, für die nichts zubereitet wird. Also auch das ist sehr schön. Man braucht kräftige Nahrung, wenn man Stress hat. Aber abgeben denen, die nichts haben. Und die Leviten hießen das ganze Volk schweigen, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht oder eure Stärke. Also da wisst ihr auch, wo dieser schöne Vers eigentlich seinen Ursprung hat. Und dann ging das ganze Volk zu essen, trinken und anderen davon abzugeben, Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Ausgangspunkt heute war ja vom biblischen Kanon zum Bibellesen heute. Und zum Bibellesen heute kommen wir heute nicht mehr so ganz kräftig. Aber die Vortragsreihe ist auf 4 Abende angelegt, von daher. Nein, entscheidend ist, was hier bei Esra anfängt, beziehungsweise Esra und Nehemia, was wir hier lesen, das ist die Art und Weise, wie man biblisch mit der Bibel umgeht. Man empfängt sie als Offenbarung und dann lebt sie in der Gemeinde und wird in der Gemeinde ausgelegt und weitergegeben. Und indem man die Worte versteht, wird man selber Teil davon. Bevor ich zum Abschluss komme, möchte ich da noch einen kurzen Hinweis geben. wenn Sie diese biblischen Texte, gerade Esra, die Chronikbücher, diese späten Bücher anschauen, wie fangen die an? Furchtbar langweilige Kapitel, die wir in der Regel überspringen. Beim ersten Chronikbuch, ich bin relativ sicher, kaum jemand hat die ersten 9 Kapitel der Chronik je gelesen. Die werden auch nie im Bibelleseplan drankommen. Es sind nämlich nur Genealogien. Das ist der Vater von dem und die Tochter von dem und endlos wird aufgezählt, wer wen, Söhne, Töchter und so weiter. Warum ist das wichtig? Weil durch diese Genealogien diese Verbindung zu den früheren Geschichten, zu der Heilsgeschichte hergestellt wird. Wenn man sich selber als Einzelner, als gegenwärtige Generation einschreibt in die Geschichte Gottes, wenn man selber Teil wird von dieser Geschichte und deutlich macht, das, was mit Abraham angefangen hat, das geht durch den Stammbaum, durch bis zu mir, das gilt mir heute. Und dieses Prinzip setzt sich im Neuen Testament ja sofort fort. Also wir haben das auch in dem Makkabäerbuch, haben wir auch im ersten 10 Verse, machen eine Zusammenfassung vom Ende quasi der bis dahin ergangenen biblischen Geschichte bis in die eigene Gegenwart, wird so eine Geschichtszusammenfassung gegeben, weil man die eigene Zeit, die eigene Erfahrung, die eigenen Gottesbegegnungen einschreiben will in diese bereits geschehene Geschichte. Da fängt nichts Neues an, sondern man selber wird Teil dieser alten Geschichte. Im Neuen Testament, das Neue Testament fängt an in Matthäus mit einer Genealogie, die ersten 14 Verse, das ist das Buch der Geschichte Jesu, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und mit diesen zwei Stichworten, Sohn David, Sohn Abraham, wird sozusagen der gesamte heilsgeschichtliche Raum eröffnet. Abraham ist einerseits der Stammvater Israels, aber die Verheißung an Abraham ist, in deinem Samen werden gesegnet sein alle Völker. David ist die große Verheißung an das Volk Israel, dass immer einer aus den Nachkommen Davids auf dem Thron sitzen wird. Also wir haben in Abraham und David die zwei großen Heilslinien der Bibel, Israel, die ganze Welt. Und das Evangelium von Matthäus endet, dann geht hin zu allen Völkern. Und dieses Pantata Ethne im Griechischen ist genau die Formulierung, die wir auch in der Abrahamsverheißung haben. Das heißt, durch diese Genealogie gleich am Anfang wird die ganze biblische Geschichte aufgenommen und weitergeführt. Und das Faszinierende ist, wenn wir Kirchengeschichten lesen, bis in die Zeit des 17. Jahrhunderts, dann fängt jede Kirchengeschichte mit der Schöpfung der Welt an. Und dann wird zunächst mal die gesamte biblische Geschichte ohne Unterbrechung, einschließlich der Apokryphen, nacherzählt. Und das ist eine bruchlose Erzählung von Adam und Eva bis in die eigene Gegenwart. Und auf diese Art und Weise wird die eigene Gegenwart Teil der biblischen Geschichte, werde ich Teil der biblischen Geschichte. Und es ist dann also nicht etwas, das vor 2000 Jahren passiert ist oder vor 3000 Jahren passiert ist, etwas, das mich gar nichts angeht, wo ich zuerst mal einen Zugang dazu finden muss, sondern ich selber finde mich, wenn man in dieser Weise denkt, bereits als Teil der biblischen Geschichte vor, dann ist Abraham mein Vorvater. Das wäre sozusagen die spannende Aufgabe, so Bibel zu lesen, dass wir uns selber in die biblische Geschichte einschreiben. Aber das habe ich vor 10 Jahren schon mal hier gemacht, darum wollte ich das jetzt hier nicht nochmal machen. Wir kommen zum Schluss. Offenbarung, Heilige Schriften, Kanon, was sollen Sie begriffen haben, was soll sozusagen in Zukunft sein, was Sie auf jeden Fall wissen müssen. Am Anfang ist Gottes Offenbarung und Offenbarung lässt sich aufteilen in Reden und Handeln. Schrift ist die Verdichtung bzw. der Aufbewahrungsort von Offenbarung und das Ereignis eines doppelten Handeln Gottes. Zum einen eben, dass Gott redet und handelt, das Ereignis der Offenbarung geht der Schrift voraus. Und dann erst kommt die Inspiration, die der Bewahrung und Weitergabe der Offenbarung dient. Gott sorgt also selbst dafür, ich hatte das Zitat gebracht aus diesem katholischen Schreiben, Gott sorgt selbst dafür, dass das geschriebene Zeugnis vollkommen ist. Das heißt, dazu tauglich, das zu erreichen, was Gott erreichen will. Kanon ist sozusagen etwas Nachträgliches. Das ist der Rahmen um diese heiligen Schriften. Der Kanon hat eine dreifache Funktion. Die erste, er verhindert, dass einzelne Bücher oder Schriften vergessen oder vernachlässigt werden. Das ist eine ganz wichtige Funktion des Kanons. Er bewahrt die Herde. Wir haben das letzte Mal davon geredet, ein Buch wie Obadja oder Nahum oder Habakuk, diese kleinen Bücher, die können leicht verloren gehen, die können auch leicht übersehen werden, aber weil sie im Kanon sind, behalten sie ihre Stimme. Aber auch, es gibt kirchliche Traditionen, für die ist Johannesevangelium und die johannäische Tradition alles, Christus, Herrlichkeit, Macht, Majestät, die aber mit der Weise, wie Matthäus und Markus von Jesus reden, oft nichts anfangen können. Oder der Protestantismus, der einseitig Paulus bevorzugt und Jakobus abwertet. Kanon bewahrt davor, dass wir in der Bibel unsere Lieblingsecken sozusagen haben. Und darum sollte auch immer der ganze Kanon in seiner ganzen Breite gepredigt werden, sodass die einzelnen Schriften nicht vergessen werden. Das andere, was der Kanon leistet, ist, dass er schützt, dass Bücher außerhalb des Kanons autoritativen Status für alle Gläubigen erhalten. Es gab ja immer wieder Leute, die gesagt haben, Gott hat mir das gezeigt, ich habe Offenbarung von Gott. Und diese Offenbarung hat die gleiche Würde, die sollte auch Teil der Bibel werden. Buch Mormon als ein wichtiges Beispiel. Aber auch in der Kirchengeschichte gab es immer wieder Leute, die mit diesem Anspruch aufgetreten sind. Der Kanon schützt davor, dass Sonderoffenbarungen Teil dessen ist, was für die ganze Kirche verbindlich ist. Und der Kanon gewährleistet, dass die Bücher innerhalb des Kanons zur gegenseitigen Bereicherung und Auslegung in Verbindung zueinander stehen. Das heißt, eine, das nennt man kanonische Exegese oder kanonische Auslegung, bedeutet, dass wenn man die Texte, die zunächst mal ja Einzeltexte sind, miteinander in Beziehung setzt, dann entsteht ein viel reicheres Bild. Weil wir dann eben nicht nur die Stimme von Jakobus haben, sondern auch die Stimme von Paulus. Und nur im Miteinander ergeben sie das ganze Wort Gottes. Und darum muss man beides hören, dass Werke wichtig sind, und das andere, dass Werke nicht zum Heil führen. Das heißt, die Zusammenstellung der Bibel, die Ordnung der Bibel bereichert die einzelnen Texte, sodass die Summe der biblischen Wahrheit größer ist als die, wenn man jetzt sozusagen die theologische Summe der einzelnen Bücher addieren würde. Das ist nicht dasselbe. Und dieses, Sie sehen, ein bisschen Latein muss auch noch sein am Schluss, Sacra Scriptura sui ipsius interpres, die Heilige Schrift ist ihr eigener Ausleger. Das heißt, gute biblische Theologie arbeitet von der Bibel ausgehend in der Bibel, mit der Bibel und bringt die einzelnen biblischen Traditionen ins Gespräch. Deswegen hilft es nichts, wenn einer nur Matthäus kann oder nur Hiob weiß, wenn er nicht diese ganze Fülle abdecken kann. Und Bibel ist überhaupt kein religiöser Begriff. Bibel heißt auf Griechisch einfach nur Buch. Jedes Buch kann als Biblion, das ist das griechische Wort für Buch, und da kommt einfach unsere Bibel her. Bibel ist einfach der traditionelle Titel für das Buch, das die heiligen Schriften der Juden und Christen enthält. Das lasse ich jetzt weg. Sie sehen, was ich noch alles mit Ihnen machen wollte. Mit dem höre ich auf, dass wir dann doch noch in die Gegenwart springen. Dietrich Bonhoeffer, der seine Vikare, die ebenfalls darunter leiden, warum spricht Gott nicht zu uns? Warum ist das Bibellesen manchmal so langweilig? Warum habe ich da so wenig davon? Warum spricht mich das so wenig an? Und dann sagt Bonhoeffer und schreibt in Gemeinsames Leben, das ist ja die Schrift für seine Vikare, mit denen er diese Kurse gemacht hat, von der Bekennende Kirche: Nicht, dass Gott der Zuschauer und Teilnehmer unseres heutigen Lebens ist, sondern dass wir, die andächtigen Zuhörer und Teilnehmer an Gottes Handeln in der heiligen Geschichte sind, ist wichtig. Damit macht er deutlich, wir erwarten Sonderoffenbarungen. Wir wollen, dass Gott uns sozusagen ganz persönlich anspricht. Persönlich ist ein Wort, das in der Bibel gar nicht vorkommt. Das ist eine von unseren modernen Irrlehre, dass es ganz persönlich sein muss. Nein, das Wort wird vermittelt zu Mose und zu Mose ans Volk. Das Volk kriegt es nicht persönlicher, als dass Gott mit Mose spricht und Mose das ans Volk weitergibt. So beruft Jesus seine 12 Apostel, durch die wird es weitergegeben. So beruft er Paulus. Aber wir wollen es immer sozusagen noch persönlicher. Wir sind nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie Gott sich offenbart. Da sagt Bonhoeffer, nicht, dass Gott sozusagen an unserem Leben so ganz aktiv teilnimmt, ist entscheidend, sondern dass wir an Gottes Handeln und Leben teilnehmen. Und sofern wir dort dabei sind, nämlich da, wo Gott sich finden lassen will, da, wo Gott redet, ist Gott auch heute bei uns. Aber wir müssen dahin gehen, wo Gott redet. Eine völlige Umkehrung tritt hier ein. Nicht in unserem Leben muss ich Gottes Hilfe und Gegenwart erst noch erweisen, sondern im Leben Jesu Christi hat sich Gottes Gegenwart und Hilfe für uns erwiesen. Bonhoeffer macht deutlich, Gott ist bereits Teil der Wirklichkeit dieser Welt. Das muss man nicht erst noch irgendwo in meinem Leben konkret werden. Es ist schon da. Ich muss es nur akzeptieren. Es ist in der Tat wichtiger für uns zu wissen, was Gott an Israel, was er an seinem Sohn Jesus Christus tat, als zu erforschen, was Gott heute mit mir vorhat. Wenn Sie morgens die Elia-Geschichten lesen und fragen, ja, was hat es jetzt mir zu sagen, vergessen Sie einfach die Frage, sondern fragen Sie einfach, was erfahre ich davon über Gott? Was sagt Gott hier? Und indem Gott hier etwas mitteilt, teilt er das auch mir mit, aber das muss nicht direkt nun sofort mir hier heute etwas sagen. Dass Jesus Christus starb, ist wichtiger, als dass ich sterbe. Und dass Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, ist der einzige Grund meiner Hoffnung, dass auch ich auferweckt werde am jüngsten Tag. Weil es Gott gefallen hat, dort, das heißt in der biblischen Geschichte, an uns zu handeln. Darum wird uns nur dort geholfen werden. Nur aus der Heiligen Schrift lernen wir unsere eigene Geschichte kennen. Eben indem wir uns hineinfinden und Teil werden dieser großen Geschichte Gottes, die mit Adam begonnen hat, die in Abraham, Mose, David und so weiter unseren Vätern und Müttern im Glauben gegangen ist. So viel.